hier die PowerPoint. Oh ja, seht ihr, ich habe schon so einen Hintergrund rausgesucht, dass man so weiß, wo wir jetzt hinmarschieren. Und zwar irgendwie. Ja, ich sage nichts vorher, bevor es nicht kommt. Ach, wisst ihr was, dann fangen wir einfach an, das kommt hinterher dann. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird. Jesus Christus. Amen. Der Berg Nebo. Wir wollen uns 5. Mose 34, 1 bis 8 als Wort Gottes lesen. Ja, irgendwie klappt es heute nicht so, aber das macht nichts. Wir wollen ja nicht da Spielerei anfangen, sondern hören.
Sonst mach du von da hinten weiter.
Du mach doch, ich gebe dir immer ein kleines Zeichen, dann geht es ab. Geht es ja auch. Also, 5. Mose 34, 1 bis 8. Und Mose stieg aus dem Jordantal der Moabiter auf den Berg Nebo, den Gipfel des Gebirges Pisgah, gegenüber Jericho. Und der Herr zeigte ihm das ganze Land, Gilead bis Dan. Und das ganze Naphtali und das ganze Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer im Westen. Und das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt bis nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, das ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe. Ich will es deinem Nachkommen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen. So starb Mose, der Knecht des Herrn, daselbst im Lande Moab, nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal im Lande Moab gegenüber Bet Peor. Und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war auch nicht zerfallen. Und die Israeliten beweinten Mose im Jordantal der Moabiter 30 Tage, bis die Zeit des Weinens und Klagens über Mose vollendet war. Lieber Herr Jesus, jetzt musst du uns durch dieses Wort hindurchführen. Amen. Ich schaue noch mal. Also die Überschrift wäre jetzt Nebo, der Berg der Sehnsucht. Als diese Zeit der irdischen Wanderschaft dieses Mannes Mose sich zum Ende zuneigte, da sprach der Herr, 5. Mose 32, geh auf das Gebirge Abarim und den Berg Nebo, der da liegt im Moabiterland gegen Jericho gegenüber. Und schau das Land Kanaan, das ich den Kindern Israel zum Eigentum geben werde, und stirb auf dem Berge, wenn du darauf hinkommst, und versammle dich zu deinem Volk. Ich hätte jetzt gerne diese Karte gezeigt, der Wanderschaft. Ja, jetztle. Also, der Wanderschaft Israels durch die Wüste. Wenn wir hier schauen, dort in Gosen geht's los, dann haben wir hier diesen Umweg und dort geht das durchs Rote Meer und dann herunter. In 50 Tagen sind sie unten am Horeb. Nach 50 Tagen bekommen sie dort das Gesetz. Und dann geht die Wanderung weiter, den roten Weg. Und jetzt sehen wir den gestrichelten Weg. Das ist das, wo die Kundschafter ins Land sind und dann zwei berichten konnten, ja, es hat da Riesen, aber wir können rein. Und andere 10 sagen, nee, es hat Riesen, ja, aber das tut nicht gut. Die hauen uns auf den Mund und dann gehen wir kaputt. Jedenfalls als, Denkzettel bekommen sie jetzt 40 Jahre zusätzlich Wanderschaft durch die Wüste. Und diese 40 Jahre, wer die Stationen 4. Mose 32 liest, wird sehen, es geht ja manchmal von einem Tag zum anderen ein wenig weiter. Und das ist der Weg 40 Jahre im Kreis. Und wir sehen auch hier oben das Kreuz. Und jetzt ziehen sie auf dem Weg in das gelobte Land. Es könnte sein, dass sie auch diesen Weg genommen haben, aber von den Orten, die sie dort beschrieben haben, geht es hier runter. Und jetzt haben wir hier oben den Nebo. Und dort, ich habe nachher am Ende noch ein Bild, hat man eine Aussicht auf das Tote Meer und den Jordan. Das muss gigantisch sein. Schon von den Bildern alleine kann man sich das so vorstellen. 40 Jahre Sehnsucht nach dem Volk Gottes hat Mose gehabt. Und wir reisen ein Stück weit mit Mose. Er als Pharaonensohn in Anführungszeichen. 40 Jahre Luxus, 40 Jahre alles, was er braucht. Und dann kommen 40 Jahre Erziehungsarbeit in der Wüste. Er rennt von Steinriegel zu Steinriegel, von Grasbüschel zu Grasbüschel. Und so wurde er Führer, nur so, für das Volk Gottes. 40 Jahre Wanderschaft auf Wüstensand und Sonnenbrand. 40 Jahre staubige Wege und hitzige Steine. 40 Jahre Einsamkeit trotz vieler Mitreisender. 40 Jahre Kampf, ein immer wieder aufbegehrendes Volk. Das wollen wir nicht, das können wir nicht, das glauben wir nicht. Jetzt ist Mose einsam auf diesem Gipfel und völlig ins Schauen versunken. Da steht Mose, der Mann Gottes, ganz im Schauen. Die Augen guckt er sich halb aus dem Kopf raus. Die Sehnsucht der Väter, die er dort schauen darf. Gott selbst hat mit ausgestrecktem Arm ihm mit Sicherheit alles gezeigt, was verheißen ist. Noch einmal schaut er weit, weit ins Land. Man weiß nicht, wie lange ihm Gott diese Zeit des Schauens gegeben hat. Ein Mensch voller Sehnsucht, dem Gott die letzte Gnade gönnt, ehe er sich zum Sterben fertig macht und dort oben einsam in der Höhe die Augen schließt. Wir wollen uns 4 Punkte mitnehmen. Ach so, wenn du jetzt die nächste. Okay, jetzt kommt das und jetzt noch eins weiter. Jetzt hängt es wieder. Ah, jetzt der Blick zurück. Wir haben 4 Blicke. Der Blick zurück, der Blick voraus, der Blick hindurch und der Blick vorbei. Wir werden gleich sehen, was da alles auf sich hat. Eine heilige Sehnsucht hat diesen Mann ergriffen, wenn er dieses Land sieht, wo er jetzt doch nicht hinein darf. Was für ein Anblick, dieser zum Sterben gerüstete auf diesem Berg, der Anblick eines Mannes, der die letzte Sehnsucht schauen darf, das stille, einsame Sterben, von dem erzählt wird, dass Gott seinen Leib nachher mit eigener Hand begraben hat. Wer ist dieser Mose? Es ist das Ergreifendste, denke ich, was wir auch in diesem ganzen Alten Testament haben. Der größte Führer, ja, auf den sich Israel immer wieder berufen hat, ist jetzt am Ende seiner Lebensreise angekommen. Wir kennen die Geschichte in groben Zügen dort am Sinai, wo er die Gebote bekommt. Und jetzt hat Gott diese Tafeln, die er dort mitgebracht hat, mit eigenem Finger geschrieben. Sein Haar ist gebleicht, aber seine Augen sind nach 120 Jahren immer noch so, dass er keine Brille auf der Nase brauchte und seine Kraft nicht verfallen. Und es wird sogar berichtet, dass die Schuhe an den Füßen der Israeliten, die dort durch die Wüste 40 Jahre gegangen sind, nicht verschlissen sind. Ist doch seltsam, nicht? Bei uns dauert es 4 Wochen, sind sie kaputt. Da geht es also 40 Jahre und es ist nichts kaputt. Er weiß, jetzt ist er auf dem Berg und er weiß auch, dort komme ich nicht wieder zurück. Er hat Abschied genommen, Josua eingesetzt und jetzt ist er auf Gottes Geheiß auf diesen Berg und da reißt er sich vielleicht auch los, weil es heißt, stirb auf diesem Berg. Gott lässt ihn nicht im Ungewissen, das ist dein letzter Gang, den wirst du gehen. Und da wirst du nicht mehr zurückkommen. Wir wissen aus der Bibel, was das für ein Mann war. Welche Bezeichnung hat er bekommen? Das haben nur ganz wenige. Kennst du sie? Freund Gottes. Er hat mit ihm von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Wer wird noch Freund Gottes genannt? Abraham. Wir haben ganz wenige, die hier diesen Titel Freund Gottes bekommen. Und das ist ein ergreifendes Bild. Ja, dass Gott ja mit ihm zu einem, wie mit einem Freund gesprochen hat. Und den bringt er jetzt zur letzten Ruhe. Wir kennen natürlich auch noch das, ja. Wir haben bei Elia genauso ein rätselhaftes Abscheiden. Aber das sind die Größen, ja, die Gott sich herangezogen hat, auch in Elia. Ja, er ist letztendlich ja im feurigen Wagen nach oben gegangen. Und jetzt ist dieser Gang nicht leicht. Das verheißene Land vor ihm und er darf nicht hinein. Warum eigentlich? Ja, was im alles in der Welt hindert es denn jetzt, dass er nicht da hinein darf? Und es ist ganz seltsam. Einmal, nur einmal wird berichtet, dass Mose Gott erzürnt und gesündigt hat. Du wirst sagen, einmal. Und jetzt wollen wir diese Situation noch mal ein bisschen erläutern. Nicht das ganze Volk dürstet nach Wasser. Wenn das so heiß ist, ist es ja auch gar kein Wunder. Und sie brüllen und schreien, Mose, gib uns Wasser, wir kommen doch alle hier um. Und Mose wehrt kein Wort der ungerechten Vorwürfe. Er fällt zusammen mit seinem Bruder Aaron auf sein Angesicht vor dem Herrn, damit er eingreife. Und wirklich, Gott ist bereit, Rat und Hilfe zu schaffen, um das Murren dieses Volkes wieder einmal zu besänftigen. Und dann sagt ihm Gott, und er beschämt ihn da eigentlich, nimm jetzt deinen Stab und sprich mit dem Felsen. Und man kann sich's ja auch so vorstellen, in der Rage und im ganzen Affekt kommen die Leute und tun ihm nochmal auf den Schlips treten. Und dann lässt er sich wegreißen. Vielleicht hat er selbst auch gar nicht dran geglaubt. Er hat gesagt, Mensch, das hat doch schon mal funktioniert. Ich hau an den Felsen hin und da kam Wasser. Lass doch Gott reden, was er will. Ich schlag einfach jetzt hin, mir reicht's jetzt. Und dieses eine Mal, Gott sagt zu Mose, du hast mich verlästert. Dieses eine Mal. Und jetzt merkst du, was das Gesetz eigentlich für eine furchtbare Gewalt an den Tag legt. Wegen einem Mal darf Mose dort oben nicht in das verheißene Land. Ich denke, dass wir die Verbitterung, die er gehabt hat, rein menschlich, begreiflich, aber noch nicht recht vor Gott ist. Keine Rede davon, dass der Herr ihm sagt, naja, einmal ist kein Mal. Ja, da sind wir doch nicht ganz so knickig. Doch, der Herr sprach Mose und Aaron darum, weil ihr nicht an mich geglaubt habt. Deswegen werdet ihr das Land sehen, aber nicht hineinkommen. Jedenfalls Mose. Moses letzter Blick ist also ein Blick zurück auf seine Untreue. Das muss uns zu denken geben. Je näher wir bei Jesus sind und wenn wir da immer diese Lieder singen, näher zu dir, mein Gott, und dann schunkeln wir da so vor dem Thron Gottes herum, dann wird es mir immer ganz Angst und Bange, weil je näher ich zu Jesus herankomme, desto mehr wird mein ledriges Verhalten, mein ganzes dunkles Herz auf einmal aufgeblättert, wie so ein Buch. Da ist nichts mit Eierpapaya und Schunkeln, sondern da ist es wie bei Jesaja, ich bin ein Mann unreiner Lippen. Das ist uns verheißen, wenn wir in die Nähe Gottes kommen. Und dieser Mose war ja ein Freund, Gott hat ihn herangezogen. Von Angesicht zu Angesicht haben wir gesagt. Das muss uns zu denken geben, wenn Gott bei seinen Leuten so den Finger auf die Verfehlungen und auf das, was wir in eigener Regie machen, zu legen geneigt ist. eine schmerzliche Erinnerung an die Untreue. Zuletzt, ein letztes Mal muss er zurückdenken. Ter Stegen, der Liederdichter, sagt, wenn Gott seine Kinder zu Bett bringt, dann zieht er sie zuerst aus. Und hier ist Mose völlig entblättert und ausgezogen. So streng nimmt Gott es mit seinen Knechten. Die Freiheit, die er Mose gegeben hat, lässt er in diesem Falle nicht ungestraft. Er kennt keine Kumpanei, wie wir das immer so gerne in unserem Leben auch gerne wollten. Und Mose beugt sich jetzt unter dieses harte Urteil. Er hat sich schon unter fremde Schuld, nämlich unter die Schuld des Volkes gebeugt. Warum sollte er sich nicht jetzt auch unter seine eigene Schuld tief beugen? Nicht, dass sie nicht vergeben gewesen wäre. Da hat Gott schon lange mit Mose das geklärt. Aber wir sehen hier, dass Gott ihm jetzt noch einmal wie ein Spiegel das vorhält und sagt, du, damit hast du mich verlästert. Gell? Und wenn wir das oftmals auch in unserem Volk, vielleicht auch in den eigenen Familien sehen, dort, wo Kinder da sind, die auf einmal über alle Stränge schlagen, wo wir es doch ganz anders wünschen und hätten. Und wir sehen, wie Gott uns einen Spiegel vorhält und sagt, du, damit hast du mich entehrt. Deswegen ist es nicht egal, was wir als Elternteil machen. Ist es nicht egal, was dort läuft, was wir durchgehen lassen und was nicht. Es soll uns ein Stück weit helfen, dass wir die Ernsthaftigkeit und Heiligkeit, die Gott an den Tag legt und die er ist, auf Sinai sehen wir das ganz besonders, nicht vergessen, sondern alle Zeit vor Augen haben. Die Gnade ist wohl da, das ist überhaupt kein Thema, aber die Heiligkeit Gottes, derer dürfen wir immer wieder auch gedenken. Der Blick auf die Gnade Gottes hat diesen Mose nicht unsicher gemacht. Er wusste es. Jetzt geht's nach Hause. Und Mose starb, so wird die Kirchengeschichte sagt, das nach wörtlicher Übersetzung heißt es, an dem Munde Jehovas. Und die jüdischen Rabbinen haben es so übersetzt, dass er an einem Kuss des Herrn gestorben wäre. Nun denn, das ist jüdische Überlieferung, sei es wie sei, er musste gehen. Sie sagen, das wäre die sanfteste Todesart gewesen. Nebo, wenn wir den Wort noch einmal von der hebräischen Bedeutung übersetzen, heißt Größe, furchtlos, Prophet, verkündigen. Wir merken, wir haben 3, 4, 5 verschiedene Begriffe, die sich gar nicht so irgendwie jetzt ähneln. Und er stirbt als Prophet, furchtlos. Mose stirbt. Ja, ich nehme hier mal einfach dieses alte Wort selig, gerettet. Ein zweites. Jetzt kommt der Blick voraus. Ah, jetzt, okay. Ihr merkt, der Blick zurück, den habe ich rot, ja. Deswegen, weil das nicht ganz so prall ist, daran zu denken, was in unserem Leben nicht so gelaufen ist. Aber jetzt wird es richtig schön koloriert, gelb. Der Blick voraus, das ist ein fröhliches Ereignis, so streng Gott mit ihm abgerechnet hat, ja, zeigt Gott ihm jetzt die Wohnstätte des Volkes Israel, in die er auch hätte hineingehen wollen. Ein herrliches Land, nicht nur in den Augen dessen, der aus der Wüste kommt, weil er jetzt einfach Kulturland vor Augen hat. Es ist das Land, über dem die Verheißung Gottes leuchtet. Das Land, mit dem es fortan in der Heilsgeschichte weitergeht. Das Land, in dem Krippe und Kreuz letztendlich des Erlösers stehen sollten. Das Land, von dem die Botschaft des Heiles ausgehen sollte. Das Land, das Abraham, Isaak und Jakob zugesprochen wurde, dass die Nachkommen auch dort wohnen werden. das Land, in das sein Israel am Ende der Tage, und wir haben es jetzt erlebt, 1948, den Weg wieder zurückgefunden hat. Und Gott hat sein Volk und er führt es weiterhin zurück. Das Land, das zum Zeichen auch für die Völker gesetzt ist. Gott ist über seinen Verheißungen absolut treu. Da gibt es nichts zu deuteln. Wo wir immer denken, das ist so eine wackelige Angelegenheit, ja, wenn Gott sagt, nein, Gottes Wort ist felsenfest zementiert. Das Land, von dem Gott in besonderer Weise als Zeichen für die Völker Besitz ergriffen hat. Das Land, das als Pfand gegeben ist. Gott erfüllt nicht nur treu seine Verheißungen, sondern auch pünktlich. Das ist doch köstlich. Und wenn du eine Verheißung bekommst, dann stell dich drauf. Das ist ganz wichtig. Aber lass ihm den Zeitpunkt der Erfüllung einfach sein. Und wir können nur erahnen, ein klein wenig, die Wehmut dieses Mose, als er dieses Land vor seinen Augen, vor seinen Füßen liegen sieht. Und jetzt ist dieser Mann ganz in Gedanken versunken, kann sich das alles vorstellen. Kein Wort wird erzählt, aber das Schweigen, das wir hier mitbekommen, ist mehr als Worte. Es bringt zum Ausdruck, dass in dieser Stunde ein ungeheures Verlangen dieses Mose nach der Ewigkeit, nach dem ewigen Kanaan in seinem Herzen deutlich wird. Schauen, schauen und nichts als satt schauen. Weißt du, und wenn wir einmal in der Ewigkeit sind, du und ich hoffe, du bist da dabei, dann werden wir schauen und schauen und schauen. Dieses Land, Kanaan, dieses himmlische, wird es um ein 100.000-faches, ach, das kann man gar nicht aufwiegen, mehr an Qualität und an dem, was wir dort zu sehen haben, übertreffen, als alle Gebirgsspitzen, auf denen wir heute in das weite Rund hineinschauen können. Der Berg. Also starb Mose, die Augen auf das Land geheftet, was Gott ihm an ausgestrecktem Arm gezeigt hat. Hart an der Grenze, doch noch nicht daheim. Aber er wird des Landes durch den Anblick gewürdigt. Es ist ein Geheimnis über diesem Sterben. Wir werden diesem Mann noch einmal begegnen auf dem Berg der Verklärung. Und das Ungeheuerliche ist, dass dort diese beiden Männer, einmal der Vertreter der Propheten und der andere ist der Mose des Gesetzes, dort Jesus in der Verklärung den Weg weisen und sie sprechen über den Ausgang, den er nehmen soll. Und manchmal denke ich, wie es heißt dann hinterher, niemand hat sein Grab gefunden. Ich werde nachher noch ein klein wenig auf die geistliche Bedeutung darauf eingehen. Und wir erkennen oft erst, der Mose war ja ein oft gescholtener Mann. Ja, die ganze Führungsriege dort war immer bloß mit Ohrfeigen versehen. Ja, und dann ist es doch oft so. Erst merken wir hinterher, wenn jemand hat gehen müssen, was wir an der Person gehabt haben. Deswegen lasst uns jetzt schon das umsetzen, was Johannes 13, 34 steht. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebet einander. Jeder Mensch hat am Ende seines Lebens seine Nebo. Da kommst auch du nicht dran vorbei. Vielleicht morgen, vielleicht erst in 20 Jahren, wir wissen es nicht. Da hilft kein Gut, kein Geld, keine Macht, keine List, kein Arzt. Wenn der Schlagbaum runterfällt und Gott sagt, jetzt ist es Zeit, dann können wir machen, was wir wollen. Und wir sehen, der Nebo ist ein großer Berg, aber jeder Grabeshügel zeigt uns, ja, wo der Nebo steht. Wann wir diesen Nebo besteigen, das wissen wir nicht. Aber dass wir ihn besteigen, diesen Todesberg, ja, daran wollen wir denken. Der Blick voraus. Und viele, die man heute auch so auf der Straße trifft, nicht, und immer wieder auch dieses Thema dann zur Sprache kommt, die wollen gar nicht dran denken. Ich habe im Unterricht immer wieder Thema Tod gerne unterrichtet, aber wenn man dann so ein Stück weit durchnimmt, was Leute heute machen, ein Klamauk um dieses ganze Zeugs herum, dass man darin gedenkt, dessen, der gegangen ist, ist, denke ich, klar. Aber es soll uns auch zeigen, das, was wir hier haben, es sind alles Scheingüter. Das eigentliche Leben, unser eigentliches Zuhause, ist nicht hier, sondern in der Ewigkeit. Und deswegen lasst uns auch mit Mose unsere Augen aufheben zu diesem Nebo und an das Wort denken, geh auf das Gebirge. Geh auf das Gebirge. Und der Psalm sagt, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. Das soll uns das mahnen. Von einem alten Mann wurde berichtet, er hatte einen jungen Freund und der kam immer wieder und dann kam er ganz freudestrahlend und sagte, oh, jetzt habe ich bald mein Abitur geschafft und vielleicht auch sehr gut. Wir haben es ja gehört, nicht sehr viele Einser-Abitur-Turienten sind da jetzt gerade unterwegs, fragt der alte Mann. Und dann? Dann mache ich mein Studium. Ja, und dann? Ha, ich hoffe, dass ich es gut bestehe. Ich hoffe, dass ich dann als Rechtsgelehrter auch eine super Stelle kriege. Ja, und dann? Hoffentlich, dann gucke ich mich nach einer Frau um. Dann hat es Zeit. Ja, und dann? Dann habe ich Kinder und ein schönes Häuschen. Ja, und dann? Ich hoffe, dass ich auch Karriere mache und meine Kinder auch anständig was werden. Ja, und dann? Und er kam dann. Ja, was ist dann am Ende? Ganz am Ende. Und da wurde dieser junge Mann doch sehr nachdenklich, weil er gesagt hat, Mensch, dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Das habe ich völlig übersehen. Und er kam auch hier zu einer ganz neuen Blickrichtung. Ein dritter Punkt, der Blick hindurch. Wir haben den Berg Nebo im Moment und all das, was wir hier betrachtet haben, immer nur von einer realen, wirklichen Geschichte uns betrachtet. Nebo stirbt auf diesem Berg und hat das gelobte Land vor sich ausgebreitet. Es lässt aber auch eine geistliche Deutung zu, die die Kirchenväter hochgehalten haben. Mose führt zwar bis an die Schwelle des gelobten Landes, aber nicht ins gelobte Land hinein. Mose ist der Repräsentant des Gesetzes. Das gelobte Land ist ein Bild des Reiches Gottes in Christus Jesus. An Moses Person ist offenbar, dass das Gesetz wohl das Reich Gottes vorbereiten, aber niemals in das Land Gottes hineinführen kann. Das Gesetz führt lediglich an die Grenze des Landes. Erst da fängt der rettende Glaube an. Das Gesetz führt also zur Erkenntnis der Sünde, zur Sehnsucht nach der Erlösung, die wir in Jesus Christus haben. Aber die Erlösung können wir durch das Gesetz nicht bekommen. Das kann nur Josua, hebräisch Jeshua, Jesus. Die frommen Väter im alten Bunde, sie sind immer nur höchstens bis zur Nebohöhe gekommen, von der sie das gelobte Land des Messias gesehen haben, in welchem auch die Gerechtigkeit und der Friede herrscht, den haben wir nicht auf dieser Erde. Aber hineinkommen konnten sie durch das Gesetz nicht. Das Gesetz ist, sagt Paulus im Galaterbrief, ein Zuchtmeister auf Christus. Und wenn wir die Bergpredigt durchlesen, ja, das muss man sich ja mal vorstellen. Am Ende der Bergpredigt heißt es, sie wurden alle irre. Ja, sie haben gesagt, ja, der ist nicht ganz dicht im Kopf. Und da spricht er in Matthäus 5, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen. Wir müssten jetzt auf dem Sinai die 10 Gebote durchgehen. Es ist alles von Jesus erfüllt. Es tut alles auf Jesus hin letztendlich die Bedeutung haben. Das Gesetz ist der Zuchtmeister, die Wegweisung. Und die Bergpredigt zeigt uns ein Stück weit, wir brauchen einen Heiland. Wenn wir das Gesetz nicht nur äußerlich, sondern innerlich uns aufladen, dann hat keiner eine Chance. Da ist der Ehebruch, da sind die Lügegedanken, die Sorgengedanken. Ach, was weiß ich, was Jesus dort alles an einem Katalog runterarbeitet. Und da müssten wir alle sagen, tut mir leid, da komme ich nicht mit. Ich jedenfalls, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich komme da nicht mehr mit. Was meine Gedankenwelt manchmal ungezügelt, da müsste ich für Millionen Jahre ins Fegefeuer, wenn ich das so sagen darf, auf katholischer Ebene. Ja. Und da gibt es nur eins, den Schuldspruch, ewig schuldig. Das ist das Gesetz. Einmal übertreten, am ganzen Gesetz bist du schuldig. Und wer da noch sagt, ja, jetzt stehe ich aber stramm vor Gott, ja, also sollen wir doch mal was nachweisen hier. Nicht? Ich habe ein gutes Gewissen, also da lass nichts auf mich kommen. Das ist leider eine völlige Verdrehung. Der Wegweiser zu einem, der sagt, Thomas, du bist zwar ein Dreckskerl, aber ich wink dich durch, weil ich für dich alles bezahlt habe. Hast du das schon bei dir erlebt in deinem Leben? Du merkst, der Nebo ist gewaltig. Moses Leichnam ist in einer geheimen Bestattung verschwunden, sagen wir es einfach mal so. Wer den Judasbrief liest, weiß, da gab es noch einen gewissen Streit zwischen dem Teufel und dem Erzengel, der wohl den Leichnam hier zu versorgen hatte. Mit Christus ist das Gesetz begraben. Ich bleibe immer noch in der geistlichen Bedeutung. Nichts wird mehr in seiner Wirkung auf mich eindringen. Ich meine jetzt nicht, dass wir dann, wie soll ich sagen, die gesamten drei Gesetzeskategorien vom Tisch wischen. Das Moralgesetz, das Stiftshüttengesetz und das jüdische Gesetz. Die zwei sind für uns nicht gültig oder nicht, können wir nicht erfüllen. Für uns ist das moralische Gesetz 10 Gebote und was wir da noch haben an ethischen Fragen, auch im Sexualbereich und so weiter, natürlich noch gültig. Das ist völlig klar. Außer Jesus hat sie in eine ganz andere, wie soll ich sagen, Ordnung hineingefügt. Aber das Gesetz ist in seiner Erlösungskraft für mich nicht zuständig. Mit der Erlösung haben wir in Christus Jesus das völlige Heil, ob das ein zigfacher Mörder ist oder einer, der gerade mal irgendwo ein Bonbon geklaut hat, spielt keine Rolle. Du merkst das eine Mal bei Mose. Und dann ist es so wunderbar, dass Gott für diese Übertreter, für alle diese Übertreter und für alle diese Missetaten letztendlich seinen Sohn dort gegeben hat am Kreuz. Der Glaube tröstet, wir haben einen Mittler, der dieses Gesetz als heilsbringend außer Kraft setzt und ein ganz anderes Gesetz hineinführt, das Gesetz des Kreuzes, dort wo Jesus für mich persönlich gestorben ist. Ein letztes, der Blick vorbei, da müssen wir auch noch mal schnell hinschauen. Der Nebo tut uns noch eine Predigt halten, nämlich die vierte, der Blick vorbei. Mose hätte ja nur wenige Schritte hineintun müssen, es wurde ihm verwehrt, den Berg hinunter und schon wäre er da gewesen. Ganz einfach. Aber es blieb bei der Sehnsucht, die er gehabt hat und Gott hat ihm das auch verwehrt. Er sah das gute Land, kam nicht hinein. Und jetzt gibt es viele, die in diesem Grenzbereich zwischen Welt und Reich Gottes immer wieder so hin und her tingeln und denken, naja, also mit dem einen will ich mir es nicht verderben, das andere möchte ich aber auch haben. Kennen wir diese Situation? Man möchte beides haben. die Welt, oh Mensch, wenn ich das also jetzt mich als Christ outen würde, uiuiui, was würden die Nachbarn sagen und im Verein oder in der Schule oder wo am Arbeitsplatz? Die würden mit Finger auf mich zeigen und sagen, hier, der ist nicht ganz sauber. Aber ja, das ewige Leben wollen wir doch alle haben, natürlich. Und wir pendeln immer wieder hin an der Grenze zwischen Kanaan und dem Reich Gottes hin und her. Ein Schritt hat noch gefehlt. Ein Schritt. Weißt du, Paulus sagt das, oder Jesus sagt das, ringet danach, dass ihr durch diese enge Pforte hindurchgeht. Das ist kein Pappenstiel. Und manch einer muss manches zurücklassen, was er hier letztendlich so hochgehalten hat. Ich denke an den König Agrippa. Ich denke an Pilatus. Ich denke an Felix. Nicht? Und wir merken, das waren hochgestellte Leute. Pilatus hat genau gewusst, was ist Wahrheit. Oh, komm, lass mich gehen. Ja? Und er sagt, oh, den Gerechten da. Seine Frau hilft ihm noch. Und er sagt, komm, dann falle ich beim König unten durch. Das geht ja gar nicht. Ich möchte Karriereleiter weiter hochsteigen. Und er hat das Heil in Christus versäumt. Das wird deutlich, indem Jesus ihm kein Wort mehr sagt. Ein König Agrippa. Tja, Paulus bespricht sich mit ihm und dann hat er nur noch Spott. Manch einer denkt, ja, das hat er vielleicht einfach so aus Verlegenheit gemacht. Aber es könnte ja auch sein, dass er das so ein bisschen gedacht hat, komm. Und er sagt es noch, also es fehlt ja nicht viel, du überredest mich, dass ich noch ein Christ werde. Es fehlt nicht viel, merkst du das? Es fehlt nicht viel, dieser eine kleine Schritt. Und dann hätte er vielleicht seine Ehe aufräumen müssen. Ein Herodes hätte seine dunkle Ehebruchsgeschichte bereinigen müssen. Ein kleiner Schritt nur, ein kleiner Schritt vom Unglauben zum Glauben. Es fehlt nicht viel. In der Gnadenstunde merken wir, wenn die Sehnsucht in Christus auf den Gipfel steigt und es fehlt nicht viel. Vielleicht sind da Vorurteile, die zu überwinden sind. Vielleicht sind da Rücksichten, die man vielleicht nicht mehr aktualisieren dürfte. Vielleicht ist eine Liebhaberei, die geopfert werden sollte. Es fehlt nicht viel. Aber das Wenige, was noch fehlt, ist das Entscheidende. Du weißt, im Fußball, ne? Knapp vorbei, scharf vorbei. Kann man nicht sagen. Also, wir machen Tor. Ja, wir denken halt ein bisschen weiter. Ne? Pfostenlatte, wie auch immer, knapp auf die Linie. Und es ist doch vorbei. Ich weiß nicht, ob du da dazugehörst. Wenn dem so sei, dann komm einfach in die Aussprache. Schütte dein Herz und diese ganze Grenzgängerei dort, deck sie auf. Und du wirst merken, indem du sie aufdeckst, haben sie ihre Kraft verloren. Das ist das Geheimnis der Sünde. Die Sünde lebt immer in der Heimlichkeit. Manch einer ist im Sexuellen verstrickt. Gerade die Jungs, die jungen Männer, die Männer überhaupt. Ich sage es ja immer wieder. Das muss aufgedeckt werden. Gestohlene Dinge gehören zurück. Und das ist vielleicht gerade der Gang auf der Messerschneide. Ich will doch eigentlich ins Himmelreich, aber da zieht mich doch immer wieder was zurück. Verscherz deine Ewigkeit nicht. Es gibt vielleicht einen Punkt, wo du nicht mehr zurück kannst. Ein Herodes wurde von Würmern aufgefressen. Er ging nicht mehr, konnte nicht mehr zurück. Es ist ernst und das zeigt uns auch der Blick vorbei. Knapp vorbei. Geliebäugelt und doch nicht hineingekommen. Lasst uns noch die Hände falten. Lieber Herr Jesus, wir können dir nur danken, auch für dieses Ereignis, was du dem Mose aufgelastet hast. Dass es uns in vielfacher Weise heute die Augen öffnet. Knapp vorbei. Dass das Gesetz nicht das ist, was uns erlöst. Auch das, was Mose dort durchgemacht hat. Und das, was ihn zurückhielt. Herr, wir danken dir, dass du uns so deutlich auch über diesen Berg Nebo, dem Berg der Sehnsucht, zeigst, wie ernst du es meinst, Wie sehr du aber auch deinen Leuten nachgehst, um sie aus Verstrickung und Dunkelheit wieder herauszuführen. Lieber Herr Jesus, danke für deine Freundlichkeit und Güte. Amen. Ach so, ich habe noch ein Bild. Halt. Das ist der Blick von dem Nebo. Und jetzt weiß man auch, was Mose gesehen hat. Ja, er sieht das Tote Meer und den Zufluss dann hier in dem Bereich des Jordan. Die ganze Gegend, das ist schon nur ein kleiner Ausschnitt, sieht Mose von diesem Berg. Und was muss er gejauchzt haben bei dem Anblick dieser Ebene? Nur so weiter mal. Ne?